Frau Marinic, die Medien stehen in Europa unter Druck, das haben wir gerade noch mal im Beitrag gehört. Sie schreiben in einer Kolumne in der Taz in dieser Woche von einem Angriff auf die vierte Gewalt und wundern sich, warum es da keine stolze Gegenwehr gibt. Vierte Gewalt, ein Begriff, der ja landläufig für die Medien verwendet wird. Was verstehen Sie genau darunter?
Also ich verstehe unter der vierten Gewalt quasi Medien, die ihre Kontrollfunktion sehr ernst nehmen, die die Kontrollfunktion dahingehend verstehen, ob die Grundrechte eingehalten werden, ob die nachsehen, was Recht und Ordnung ist. Wenn wir jetzt mit einem Beispiel das Ganze erklären würden, wenn Sie sich zurückerinnern an Nixon und Watergate, es war der investigative Journalismus der Washington Post, der dazu führte, dass Nixon zurücktrat. Das heißt, ich erwarte von Medien zu sagen, ich kontrolliere die Mächtigen, ich kontrolliere, was hier sich auf der Welt abspielt und ich verstehe mich als der Vermittler von Informationen an eine Öffentlichkeit, eine demokratische Öffentlichkeit, die dann eben weiß, wie sie sich positionieren kann.
Herr Kappes, Sie stören sich so ein bisschen an dem Begriff vierte Gewalt. Warum eigentlich?
Zunächst mal ist Gewalt ein Begriff, der vor allem in Bezug auf die anderen drei Gewalten hier nicht angemessen ist. Massenmedien üben keinen Zwang aus, wie die im Grundgesetz genannten Parlament, Regierung oder Justiz, mit denen sich der Staat in Schach hält. Ich glaube, da ist ein richtiger Gedanke drin. Ich würde hier aber eher von Macht sprechen. Massenmedien sind wichtig, die werden gebraucht. Der Begriff kommt ja auch historisch von dieser Idee von liberalen Denkern, die einen Gesellschaftsvertrag im 19. Jahrhundert postuliert haben und dabei eben versucht haben, feudale Systeme abzulösen, gedanklich, indem eben Macht über einen Gesellschaftsvertrag gewissermaßen legitimiert und konstruiert wird. Und daher kommt historisch die Idee der vierten Gewalt. Ich würde aber schon ein Fragezeichen dabei machen, ob man hier von Kontrollfunktion sprechen sollte, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu.
Naja, letztlich könnte man ja vielleicht auch sagen, dass es ein Bild ist, was eben keine Staatsgewalt beschreibt, sondern eben eine Funktion in der Demokratie, oder?
So lese ich es und ich sehe da auch eine ganz große Notwendigkeit. Also diese vierte Gewalt, das heißt ja eben, dass es auch eine Form ist, Checks and Balances und Gewaltenteilung zu betreiben. Dass wir eben hier Institutionen haben, die in einer Demokratie auch vom Weg abkommen können. Man sieht das ja jetzt in den USA, wo die Menschen darum fürchten, dass die älteste Demokratie sich plötzlich in autoritäre Richtung entwickelt. Und es ist dann für mich die Aufgabe der Medien zu sagen, Moment, wir sind dann tatsächlich mehr als eine Macht, wir sind eine Gewalt, die die Öffentlichkeit so informiert, dass sie weiß, wohin es gerade mit ihrem Staat geht. Und Beispiel, von dem ich eben finde, dass es tragisch war, ist zu sehen, wie die Journalisten Cum-Ex aufgearbeitet haben, was für ein journalistischer Erfolg das war, mit wie viel Arbeit da letztlich Ergebnisse aufgearbeitet wurden, die dann aber keinen Effekt hatten. Die Behörden konnten sich herausreden, zu sagen, wir sind aber personell nicht so aufgestellt, dass wir die Aufklärung innerhalb der Frist stemmen könnten. Da wünsche ich mir einfach, dass die Medien sagen, Moment, wir sind eben nicht da, um einfach was zu publizieren, sondern wir sind da, um dann auch Druck auszuüben, dass die Staatsordnung eingehalten wird. Also wir haben ja keine anderen Möglichkeiten überhaupt, die Staatsform sonst zu kontrollieren.
Ich würde gerne mit Ihnen beiden mal einzelne Phänomene rauspicken, warum jetzt allgemein gesagt wird, die Medien stehen unter Druck. Sie nennen ja da auch einige Beispiele in Ihrer Kolumne, Frau Marinic. Da sind zum einen die sogenannten Newsrooms bei den Parteien. Und Sie schreiben, Journalisten würden da sehr lethargisch nur darüber berichten. An welchen Beispielen machen Sie das fest?
Na, also einerseits ist das natürlich normal. Die Parteien müssen mit den sozialen Medien umgehen. Sie müssen PR machen. Gleichzeitig entwickelt sich zunehmend für mich ein Interviewstil, auch im Fernsehen, der danach aussieht, als wären Journalisten die Stichwortgeber für die Politikerinnen und Politiker. Das heißt, jemand fragt was, der Politiker sagt was, der Journalist sagt dann wieder aha und die nächste Frage. Also mir fehlt letztlich genau das, was im Moment auch in Österreich durch den Skandal um Armin Wolf, aber eben wegen Wilimski öffentlich wurde, die Fähigkeit der Journalisten zu sagen, wir sind eben nicht Stichwortgeber und wenn wir Fragen stellen, ist das unangenehm. Das Schlimmste für mich wäre, wenn jetzt der Journalismus von diesem Newsrooms-Interview eigentlich kaum mehr unterscheidbar wäre. Das heißt, ich glaube, jetzt, wo die Parteien anfangen, sich selbst in Interviews zu präsentieren, selbst diese Situation, die eigentlich Medieninszenierung war, für sich zu beanspruchen, müssen die Medien eben noch klarer stellen, ab wann hier professionelle Medien am Werk sind und wann das Marketing und PR von Parteien ist.
Aber die Parteien haben sich natürlich schon immer dargestellt und jetzt sind neue Kanäle dazugetreten, die eben auch bespielt werden müssen letztlich. Ist der Newsroom, das wird ja auch gesagt, nicht letztlich eine Neuerfindung der Pressestelle, Herr Kappes?
Ja, also ich bin halt nicht der Meinung, dass es hier um eine Kontrollfunktion oder Machtkontrolle geht, sondern zunächst mal geht es darum, eine Öffentlichkeit herzustellen. Und das heißt natürlich, dass Journalismus kritisch sein muss und dass er kein Durchreicher ist. Das ist für mich selbstverständlich. Ich sehe aber keine von vornherein eine Position, die Journalisten eine bessere Beurteilung des Sachverhaltes gibt als anderen, sodass sie hier eine Sonderposition hätten. Also die Öffentlichkeit verändert sich gerade. Das ist seit dem Internet und eigentlich auch vorher immer schon der Fall gewesen. Und damit muss man als Journalist auch umgehen. Und
aber ja, wie? Das ist ja die Frage. Wie geht man da um, dass eben Politiker eigene Kanäle haben, die sie bedienen oder möglicherweise teilweise auch an den Journalistinnen und Journalisten vorbeikommunizieren, wie Herr Trump?
Das ist die Öffentlichkeit, die wir seit dem Internet haben. Das kann man nicht verhindern. Ich glaube auch, dass es richtig ist. Es gab mal einen alten Satz von Hans Magnus Enzensberger, der eben sagt, es ist gar nicht die Frage, ob Medien manipulieren, sondern die Frage, wer sie manipuliert, und eigentlich müsste ein jeder Manipulateur werden. Da ist er damals ein bisschen im Überschwang der Begeisterung für emanzipatorische Ideen gewesen. Ich glaube, dass das richtig ist, dass immer mehr Stimmen in der Öffentlichkeit sind. Das steht auch Politikern zu. Das ist auch eine Reaktion auf die Teflonartige Kommunikation der Politik. Und Journalismus muss meines Erachtens hier nicht mit Abwehr der Sache begegnen, indem er sagt, hier kommunizieren Leute an uns vorbei, sondern er muss die Situation positiv annehmen und neue Möglichkeiten finden, wie er die Debatte gestaltet.
Ich finde, dass es ein sehr kritischer Punkt ist, weil sich die Politik sehr, ich würde jetzt schlicht sagen, breit macht. Also man hat inzwischen das Gefühl, es gibt immer weniger Protagonisten, die dem Menschen so bekannt sind, dass sie als Gegengewicht gegen die Politik herhalten. Also Menschen ohne eigenes Machtinteresse, die dann von den Journalisten im selben Maße befragt werden, im selben Maße die Möglichkeit kriegen, an der Meinungsbildung mitzuwirken etc. Das heißt, Intellektuelle, Künstler, Vertreter der Zivilgesellschaft werden im Moment massiv zurückgedrängt durch die vielfachen Methoden, die die Parteien für sich haben und die dann dadurch unterstützt werden, dass Journalisten meines Erachtens sehr viele auch dort dann hinterherrennen und eher unkritisch das versuchen, auch etwas von diesem Glanz dann abzubekommen. Das sage ich jetzt mal wirklich sehr kritisch. Was ich äußerst schwierig finde, wäre zu behaupten, es geht jetzt ja einfach um Öffentlichkeiten. Also wir leisten uns ja eben auch öffentlich-rechtliche Sender beispielsweise. Wir leisten uns Nachrichten, weil sie eine Funktion erfüllen in einer Demokratie. Das heißt, die Menschen bezahlen dafür. Und ich finde, dass der Journalismus durchaus den Anspruch haben muss, sich zu fragen, was erwarten sie dann von uns? Und es muss einen anderen Mehrwert geben, wenn ein Gespräch von einem Journalisten geführt wird. Und ich bin ziemlich sicher, wenn Herr Wilimski sozusagen ein eigenes Interview inszeniert hätte, um seine Inhalte zu verbreiten, dass das dezidiert anders gelaufen wäre als sein Gespräch mit Armin Wolf. Das heißt, Armin Wolf, man kann das jetzt noch nachsehen, lebt eigentlich vor, dass der Journalismus dafür da ist, dem Publikum letztlich Sachverhalte, es hat nicht jeder so viel Zeit, sich selber reinzufuchsen, so zu präsentieren, dass er sich ein komplettes Bild oder so vollständig wie möglich machen kann von dem Menschen, den er vielleicht dort wählen möchte. Und da sehe ich die Journalisten in der wirklichen Pflicht zu sagen, ich habe hier den Auftrag, diese Menschen so zu informieren und auch hinter Fassaden zu blicken, komplexe Sachverhalte aufzuarbeiten in einer Art und Weise, dass es eben in einem 7-Minuten-Interview auch letztlich frei auf dem Tisch liegt, dass die Menschen sich eine Meinung bilden können.
Aber die Frage, die an dieser Stelle ja dann immer durchschimmert, ist, wo hört das Nachfragen auf und wo fängt die persönliche Meinung des Journalisten oder der Journalistin an?
Ja, das ist so die Debatte, die im Moment geführt wird. Ich erinnere mich gar nicht, wann das in diesem Ausmaß losging. Das ging eigentlich in dem Ausmaß los, als die Presse sich diese Lügenpresse-Vorwürfe angezogen hat. Also da war plötzlich dieses Skandieren, Lügenpresse, diese Vorwürfe, Lügenpresse. Nach bestimmten Sendungen kamen Hassmails von bestimmten Leuten. Also seit dieser ganze Ton sich verroht hat, sind diese Fragen im Raum. Eigentlich war immer im Raum, dass der Journalist oder die Journalistin der Wahrheitsfindung dient. Das heißt, wenn Herr Wilimski in dieser Sendung behauptet, seine Karikatur sei nicht rassistisch, dann ist das sehr wohl die Aufgabe eines Journalisten, dann den Rassismusbegriff von Wilimski zu hinterfragen.
Da bin ich absolut d'accord. Also für mich ist das klar. Journalismus muss kritisch sein, muss auch Mächtige befragen, darf auch nicht nachlassen. Ich kann auch gut verstehen, wenn Frau Marinitsch sagt, da könnte man auch noch etwas nachlegen. Das empfinde ich teilweise auch so. Aber das ist ja eine völlig andere Frage als die, ob er grundsätzlich in der Position ist, ich sag mal, die Wahrheit besser zu erkennen als andere oder ob er überhaupt imstande ist, eine Art Kontrolle, also im Sinne einer steuernden Funktion auszuüben. Das ist ja schon wissenschaftlich von der Medienwirkungswissenschaft schon fragwürdig, inwieweit Massenmedien überhaupt Wirkung erzeugen. Das lässt sich ja kaum nachweisen.
Aber dann könnte man es ja gleich sein lassen.
Nein, das ist ein völlig abwegiger Gedanke und das ist, glaube ich, auch vielleicht nicht hinreichend bekannt. Die Gesellschaft ist in ihren Teilen gar nicht imstande, sich selbst zu beobachten. Das ist ein blinder Fleck. Niemand kann sich selbst beobachten. Und die Funktion dieser Öffentlichkeit ist, eine Art Reflexionsebene herzustellen, also nicht eine Art Spiegel, das darf man auch wieder nicht missverstehen, sondern eine Ebene, auf der man die gesellschaftlichen Debatten führen kann und auf der man auch alle anderen Player beobachten kann. Und das ist die Funktion des Journalismus, die Primärfunktion. Darüber hinaus hat er, das steht auch in jedem Medienlehrbuch, noch 5 weitere Funktionen und da ist auch eine Kontrollfunktion dabei. Aber genauso gut hat er auch eine Warnfunktion, dient auch, können wir gerne so sehen, der Wahrheitsfindung in einer vielleicht nicht selten hergestellten idealen Gesprächssituation. Aber ich sehe zunächst mal die Aufgabe von Journalismus darin, überhaupt Öffentlichkeit herzustellen, Dinge sichtbar zu machen, Dinge zu ordnen. Und natürlich muss man auch gegen Rechtspopulisten, Rechtsextreme und Nazis Position beziehen. Das ist für mich eine Frage einfach von einer demokratischen Haltung oder nicht und keine Frage eines Berufs.
Aber die Frage ist natürlich auch, und das spricht ja Frau Marinitsch in ihrem Artikel auch an, inwieweit das möglich ist, weil Politik die Medieninhalte teilweise gestaltet, dann gibt es problematische, antidemokratische Tendenzen, die sich gegen Medien richten. Wir haben das Beispiel von Herrn Wolf eben gehört, dann gibt es Übergriffe von Demonstranten auf Medienvertreter, Rechtspopulisten, die die Presse diffamieren und in sozialen Medien eben eine hohe Reichweite haben. Mittlerweile hört man von Lokalredaktionen, denen der Zutritt zu Rathäusern verwehrt worden ist. Sehen wir da nicht etwas, was tatsächlich erodiert im Augenblick und unserer Demokratie schadet?
Also die Bundesrepublik hat seit ihrer Gründung Probleme mit Rechtsextremisten in allen Varianten gehabt. Was wir im Moment sehen, ist nicht schön. Also gerade jetzt etwa der Auftritt in Plauen hat mich sehr schockiert. Aber ich bin halt vorsichtig mit Verallgemeinerungen und auch eine Querlinie zu ziehen zwischen den Angriffen auf Armin Wolf, die ich auch für unberechtigt halte, einem Trump oder womöglich einem Orban, halte ich für sehr gewagt. Also da eine Art Verallgemeinerung bilden zu können. Ich glaube, Journalismus muss da mehr nach vorne gucken und muss auch die eigenen Möglichkeiten besser erarbeiten, wie er damit künftig umgeht. Und da passiert mir viel zu wenig. Ja? Da muss man sich zunächst mal an die eigene Nase fassen. Also warum finden denn neue Interviewformen nicht online oder auf Social Media statt? Ja? Man könnte ja mal drüber nachdenken, ob nicht Journalisten auch inzwischen eine herausgehobene Stellung haben. Also Frau Marinitsch weist ja selbst in einem neueren Text darauf hin, dass Armin Wolf 3-mal so viele Follower hat wie der öffentlich-rechtliche Sender, bei dem er arbeitet. Schauen Sie, eine ganz verrückte Idee vielleicht, aber wenn Sie bei Twitter oder Facebook einen blauen Haken haben, weil Sie quasi eine verifizierte Person sind, warum überlegen wir uns nicht, ob wir nicht Medienvertreter auf eine bestimmte Art und Weise kennzeichnen, wenn sie bestimmte formale Kriterien erfüllen. Das geht ja bei einer Bundespressekonferenz beispielsweise auch. Warum wird in vielen Bereichen immer noch Wettbewerb gemacht, statt zu kooperieren? Warum werden in öffentlich-rechtlichen Medien Inhalte depubliziert? Warum sind die nicht gemeinfrei, sodass sie jeder verbreiten kann? Es gibt wahnsinnig viele Diskussionen, die man da eigentlich führen müsste, darüber, was sich ändern müsste, damit Journalismus im Sinne einer Demokratie sehr viel effizienter und produktiver wird.
Sie reden jetzt natürlich mehr über die Methoden, mit denen man das dann verbreitet. Ich finde, dass Sie dann da zu leicht drüber hinweggehen, dass wir im Moment die Medien doch unter einem ziemlichen Angriff haben. Und das nicht nur in Europa. Da gibt es ja auch zahlreiche Studien dazu. Also jetzt so zu tun, als könnten wir uns quasi nur durch pfiffigen Umgang mit allem und neue Methoden herausretten, dass wir tatsächlich auch ein Problem haben, mit welcher Haltung Journalismus im Moment noch arbeiten darf. Sie haben jetzt Plauen erwähnt und man sagt dann nicht schön. Also ich denke, man muss dann schon auch medial verstärken und sagen, hier geht es nicht um nichts schön, hier geht es um Rechtsextremismus. Und
Frau Marinitsch, wie groß sehen Sie denn die Gefahr? Also Herr Kappes hat gesagt, das hat es letztlich immer schon gegeben. Vielleicht kann ich einen Gedanken auch da nochmal mit einführen von den Politologen Steven Levitsky und Daniel Ziblatt. Die haben gerade in ihrem Buch Wie Demokratien sterben geschrieben. Also die haben verschiedene Indikatoren beschrieben, autoritäres Verhalten, wie das zu einer Zersetzung führt. Und einer dieser Indikatoren sei die Bereitschaft, die bürgerlichen Freiheiten von der Opposition einschließlich der Medien zu schneiden und repressive Maßnahmen anderswo auf der Welt gut zu heißen. Sind das eben auch Tendenzen, die Sie sehen?
Ja, also ich denke schon, dass das auch jeder sieht in Deutschland, dass wir seit 2, 3 Jahren ein ganz anderes Auftreten gegenüber den Medien haben. Und manche Medienvertreter sind dann optimistisch und sagen, es war vielleicht nicht schlecht, es ist ein Korrektiv gegenüber einer Eitelkeit einer Branche. Aber tatsächlich denke ich, es ist viel mehr als das. Es ist wirklich ein Angriff auf den medialen Kern, den jeder demokratische Staat braucht, nämlich eine starke, und dann bin ich wieder beim Begriff vierte Gewalt, eine starke Medienwelt, die die Handlungen der Mächtigen gut einzusortieren weiß. Ich finde, das kann man ja auch ganz leicht, wenn man mal CNN-Interviews betrachtet. Also die Art und Weise, wie dort nachgebohrt wird, ist eben noch nicht vergleichbar mit dem, was wir bei unseren Nachrichtensendungen machen. Ich denke, dass die Medien sich da etwas zurückerobern dürften, dass die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, aha, das sind also die, die die Macht sozusagen, auf Englisch heißt es take the powerful, also die die Rechenschaft abverlangen von den Mächtigen. Und da sehe ich eben die Medien vielleicht mehr als Herr Kappes, dass ich denke, dass das löst dann aus, dass die Bürgerinnen und Bürger wieder mehr Vertrauen haben in Journalistinnen und Journalisten, dass sie sagen, aha, die haken nach, die schauen, ob das Land in unserem Sinne regiert wird. Und die Tendenzen der letzten Jahre, die Medien anzugreifen, auch Personen direkt anzugreifen, das ist ein neuer Ton, den wir auf diese Weise, glaube ich, nicht hatten. Und wir hatten früher, glaube ich, doch etwas aggressivere Medien gegenüber den Mächtigen. Also es gab schon viele Alpha-Tiere in der Medienwelt, die sozusagen die alten Alpha-Herren der Politik in Deutschland anders herausgefordert hatten.
Herr Kappes, wir stehen vor der Europawahl. Wir haben eben versucht, die Funktion der Medien, der Journalistinnen und Journalisten zu beschreiben. Wie sehen Sie denn die Rolle der Medien jetzt kurz vor der Europawahl?
Für mich ist natürlich klar, dass ohne Massenmedien kein Wahlkampf stattfindet. Das ist klar. Also die sind zwingend notwendig und sie haben auch, da sind wir auch völlig einig, Frau Marinetsch und ich, eine aufklärende Funktion, müssen die Dinge zutage bringen im Dialog. Die Frage ist nur, mit welcher Haltung. Und sie müssen auch die eigenen Themen eben anfassen und das ist in diesem Fall eine europäische Öffentlichkeit. Wir warten, oder ich jedenfalls, seit langer Zeit darauf, dass wir mal von nationalen Öffentlichkeiten zu einer eher europäischen Öffentlichkeit kommen. Und hier liegt der Haken im Mediensystem selbst.
Das heißt, es müsste ein länderübergreifendes Portal geben.
Ja, vielleicht ein Portal, vielleicht auch mehr Mehrsprachigkeit, vielleicht eine übergreifende inhaltliche Zusammenarbeit von nationalen Sendeanstalten. Da kann ich mir sehr viel vorstellen. Es hat ja immer wieder Versuche gegeben, Zeitungen zu gründen mit diesem Ziel, aber das ist natürlich in der Breite nie zustande gekommen.
Das, was uns zumindest eint oder uns drei an dieser Stelle anscheinend eint, ist, dass wir die Wichtigkeit der Medien sehen, aber wie diese Wichtigkeit gelebt werden sollte oder muss, da gibt es noch einen gewissen Dissens.